Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und ich bin Redakteurin für das Portal Lesen in Deutschland. Heute spreche ich mit Professor Dr. Pissarek vom Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Passau. Herr Pissarek forscht zur Professionalisierung, evidenzbasierten Lesekompetenzforschung und zu literarischen und medialen Kompetenzen.
Herzlich willkommen, Herr Pissarek. Das Textverständnis resultiert ja aus der Fähigkeit, flüssig zu lesen und das Gelesene in einen größeren Sinnzusammenhang zu bringen. Und aus der IGLU-Studie ist ja bekannt, dass ein Teil der SchülerInnen in der Grundschule bereits unzureichende Lesefähigkeiten aufweisen. Kann man die dann überhaupt in der Sekundarstufe 1 verbessern? Und welche Kompetenzen müssen da ganz besonders in den Blick genommen werden?
Ja, Gott sei Dank. Und natürlich ist es möglich, auch in der Sekundarstufe 1 wirksame Leseförderung zu betreiben. Und aufgrund der großen Heterogenität der Klassenzusammensetzung hat sich ja auch etabliert, Lesealter oder die Jahrgangsstufe gar nicht als zuverlässigen Indikator für die Ausprägung von Lesekompetenz zu nehmen, sondern sich tatsächlich die Kinder dann individuell anzusehen. Es gibt sehr viel gute Forschung in Form von Interventionsstudien zur wirksamen Leseförderung auf verschiedenen Ebenen des Textverstehens. Und diese sind weit effizienter, also weisen weit höhere Effektstärken auf als Vergleichsgruppen mit Regelunterricht oder Standardunterricht. Es gibt natürlich auch Paradoxien, wenn man mit Klassenleseförderung betreibt. Es wird nicht bei allen Kindern der Klasse immer Fortschritte geben. Also auch die Fortschritte sind normal verteilt und es gibt natürlich in Interventionsphasen in Klassen auch den Effekt, dass einige Kinder sich scheinbar auch verschlechtern in einem Zeitraum oder kaum weiterentwickeln. Aber schon auf Klassenebene sind die Maßnahmen in dem Sinne wirksam, dass sich die Mittelwerte der Klasse deutlich verbessern. Und das beginnt in einem Zeitraum von 3 bis 4 Wochen schon, dass es da wirksame Fördermaßnahmen gibt. Es gibt auch solche, die über ein ganzes Schuljahr sich erstrecken. Das ist im Übrigen auch in der Erwachsenenbildung wirksam, also auch Verfahren, die auf Leseflüssigkeit zielen, sind auch noch für erwachsene, disfluente Leser wirksam.
Und welche Rolle spielt dann da eine genaue Diagnostik der Lesekompetenz bei den einzelnen Schüler, Schülerinnen oder auch Erwachsenen? Und wie entwickelt man daraus eine gelingende Förderung?
Ja, also sie spielt eine sehr große Rolle. Ich würde sogar sagen, ohne ein Mindeststandard an Diagnostik ist nicht zu hoffen, dass wirklich gelingende Leseförderung stattfindet. Da könnte man jetzt auch weit ausholen, aber eine der Probleme, die wir haben, ist ja, dass die Passung häufig nicht gut gelingt, ja, aus verschiedenen Systemgründen. Und jetzt 20 Jahre nach der ersten PISA-Studie noch nicht im System noch nicht so entscheidend weitergekommen sind. Das hat jetzt sehr viele komplexe Gründe, aber eine Diagnostik ist zum einen jetzt in Form einer Statusdiagnostik wichtig, um überhaupt zu sehen, wo Gruppen stehen, wo meine Klasse steht im Vergleich zur Altersgruppe, was ich da zu Schuljahresbeginn bekomme, wenn ich eine neue Klasse übernehme. Es ist aber auch sehr wichtig, mehr in das Spektrum der Lernverlaufsdiagnostik zu gehen, um überhaupt die Wirksamkeit gut beurteilen zu können. Und da brauchen wir tatsächlich auch eine gute Ausbildung der Lehrkräfte. Das war bislang noch nicht so zentral Thema der verschiedenen Lehrerbildungskurricula, aber es ist inzwischen in aller Munde. Und also wir legen in Passau großen Wert darauf, dass unsere Studierenden Gelegenheit haben, sowohl die wissenschaftlich und theoretisch die Grundlagen vermittelt zu bekommen, aber die auch zugleich zu erproben. Gleich auch mit Lehrkräften in der Praxis uns kurz zu schließen, die die auch verwenden und einsetzen wollen. Es ist, die Analogie ist natürlich genauso wie in der Medizin. Diagnostik klingt immer so medizinisch, aber ohne Diagnostik ist gezielte Förderung und Differenzierung eigentlich kaum möglich. Ja.
Und dann können wir vielleicht ja noch mal so benennen, auf was man da genau schaut. Also man schaut dann darauf, wie sinnhaftes Lesen funktioniert. Also welche Säulen oder welche Kompetenzen würde man bei der Diagnostik sich anschauen?
Also da gibt es ein weites Spektrum. Das beginnt bei den basalen Ebenen der Lesefertigkeiten, also Wort- und Satzerkennung, Dekodiergenauigkeit, Leseflüssigkeit, auch indirekte Schlüsse auf Wortschatz, auf Ganzworterkennung, also eher die, sagen wir mal, Automatisierungsebene des Lesens bis rauf zum Verstehen von rhetorischen Mitteln, von Darstellungsstrategien in Texten, warum Texte eine gewisse Makrostruktur aufbauen. Und dazwischen gibt es die auch in IGLU und PISA modellierten Ebenen Zusammenhänge herstellen zu können, ein mentales Modell eines Textes aufbauen zu können, Imaginationsfähigkeit und so weiter. Und wo wir beginnen, also derzeit haben wir unsere Schwerpunkte der Kooperation in Primarstufe und SEC 1 und auch am Übergang zwischen den beiden. Und da machen wir immer eine Mischung aus informellen Verfahren, also Lautleseprotokolle, wo wir tatsächlich Lesegeschwindigkeit und Dekodiergenauigkeit erheben und auch bewerten und auch für Verlaufsdiagnostik verwenden. Wir machen aber auch Leseverständnistestung. Da gibt es gute standardisierte Testverfahren, die den Vorteil haben, man hat Vergleichsnormtabellen, aber sie sind auch nur eingeschränkt für Lernverläufe zu verwenden, da es zu wenig Parallelformen gibt und weil es andere Probleme gibt. Also es wurde im IGLU-Bericht auch hervorgehoben, dass zu wenig standardisierte Diagnostik derzeit noch verwendet wird in den Schulen. Das versuchen wir einfach dadurch, durch unsere Kooperationen so ein wenig katalysatorisch ins System zu bringen. Aber das ist natürlich auch eine Systemaufgabe. Es gibt auch Neuentwicklungen von Tests. Also die Uni Regensburg beispielsweise ist da sehr aktiv, was den Bereich systematische Leseförderung anbelangt. Die haben wirklich hervorragende informierte, auf Forschungseinsichten basierende Lesetrainings konzipiert und breit disseminiert, haben aber auch Lesediagnostik jetzt eigenentwickelt. Also auch das ist erfreulich und wichtig, stellen die auch zur Verfügung. Und wir machen beides. Wir machen quasi die informellen Verfahren, die wir auch dann so weiterentwickeln, dass sie teilweise eine gute Passung haben für die Lernergruppen. Wir haben zum Beispiel auch Schulen mit Inklusionsprofil, wäre nochmal ein eigenes Thema. Und natürlich auch die Status, also die standardisierte Diagnostik. Und da setzen wir etablierte Testverfahren ein, die reichen von Lesegeschwindigkeit auch bis zu Textverständnis.
Ein Projekt, was mir besonders gut gefällt, ist das Projekt SUSI. Da haben Sie fortgeschrittene Lernstudierende, die in der Sekundarstufe 1 mit den Schülern und Schülerinnen Lesetrainings erstellen und eben auch schauen, welche individuellen Fördermethoden passen da. Ja, wie müssen wir uns denn die Zusammenarbeit da vorstellen zwischen Lehrkraft, Studierenden und den Schülern und Schülerinnen und welche Effekte können Sie im SUSI-Projekt jetzt vielleicht auch schon feststellen?
Ich versuche das jetzt etwas verknappter darzustellen. Das Projekt hat eine Geschichte und hat sich skaliert und wir haben jetzt einige Schulen im Projekt, aber ganz kurz gesagt, es ist entstanden in der Zeit des Distanzunterrichts und als wir gemerkt haben, ja, Schulen sind überfordert und diese Heterogenität wirkt sich da auch einfach noch stärker aus, wenn die Schülerinnen alleine zu Hause gelassen werden. Und es entstand dieses Modell, Tandems oder Kleingruppen mit Studierenden zusammenzuspannen und dass quasi für die Schulen eine Unterstützung da ist in dieser Zeit des Distanzunterrichts und auch für die Lehrkräfte, aber auch die Studierenden. Erfahrungen machen in dieser Zeit, wo es zum Teil nicht möglich war, im Praktikum in Schulen zu gehen. Das ist jetzt aber Gott sei Dank schon lang vorbei, diese Phase. Und es hat sich ein Modell entwickelt, das eigentlich jetzt schon fast schon Routine geworden ist. Also eine Kurzskizze wäre, es gibt ein wissenschaftliches Seminar an der Universität, wo Studierende vertieft eingeführt werden in die Grundlagen der Leseförderung, der Diagnostik, allem, was damit zu tun hat, also auch Themen wie Textverständlichkeit, Kontrolle von Textverständlichkeit und so weiter, vertieft vermittelt wird. Und zugleich gehen diese Studierenden während des Semesters dreimal an die Schulen, ganz in knapper Fassung gesagt, oder die Klassen kommen auch zu uns ins Labor, in unser Sprache- und Kognitionslabor. Am ersten Projekttag begegnen sich die Studierenden und ihre Kinder das erste Mal, lernen sich kennen, führen Gespräche, Reflexionsgespräche über Themen wie, was motiviert dich zum Lesen? Wie siehst du dich als Leser? Also so selbst Regulationsideen werden da umgesetzt. Hast du Ziele, die du dir setzt? Und dann werden auch die ersten informellen Tests gemacht. Die basieren in diesen Tandems miteinander. Und auch ein erster standardisierter Test eingesetzt. Und die Studierenden nehmen diese Testergebnisse dann mit an die Universität ins Seminar. Und wir werten sie dann dort gemeinsam aus, besprechen die Eindrücke und Profile und können auch über die Daten hinaus, die uns die Testverfahren liefern, auch die Eindrücke der Studierenden besprechen. Also zum Beispiel Paradoxien. Ich hatte ein Kind, das liest schon sehr flüssig, auch altersgemäß, hatte keine Dekodierfehler, betont schön. Aber als ich mit ihm über den Inhalt des Textes sprechen wollte, hatte ich den Eindruck, es hat gar nichts verstanden von diesem Text. Also kein mentales Modell des Textes aufgebaut. Was könnte da vorliegen? Und das besprechen wir dann, überlegen auch, gibt es dazu Evidenzen, Forschungsergebnisse oder Annahmen, Theorien aus der Leseforschung? Wir besprechen auch die Unterschiede, also die dann unmittelbar ersichtlich, wie weit die Spreizung in einer Klasse schon geht. Wir haben aber natürlich viele Klassen drin. Da haben wir dann noch bessere Daten im Projekt. Und dass es unweigerlich nötig ist, dass hier verschiedene Leseförderpakete entstehen für diese Kinder. Also es können nicht zwei Studierende das Gleiche entwerfen, da die Kinder sich so unterscheiden. Und das gibt auch in der Mittelschule, ich nehme jetzt mal die Mittelschule als Beispiel, 5. Klasse, große Unterschiede. Wir haben viel Leser, auch in diesen Klassen, entgegen der Klischees, die sehr motiviert sind, die viele Bücher schon verschlungen haben, bis dahin gehen, dass wir Zweitspracheschüler haben, die erst seit einem Jahr da sind, aber sehr lernmotiviert sind und eine steile Zweitspracherwerbskurve aufweisen. Wir haben aber auch inklusive Schüler, wo das Förderspektrum halt auch sehr, sehr breit gestreut ist, ganz knapp gesagt. Nach diesem ersten Tag entstehen dann diese Förderpakete und die entstehen in Anlehnung an etablierte Verfahren. Also wir wissen, dass Lautlesetandems beispielsweise Paired Reading sehr wirksam ist, wiederholende Lautleseverfahren, wenn Leseflüssigkeit ein Thema ist. Wir wissen, dass Lesestrategietrainings für schon fortgeschrittenere Schüler wirksam sind, um beispielsweise zu unterstützen bei Kohärenzbildung und Ähnlichem. Und es gibt auch Verfahren der Leseanimation, die manchmal doch, obwohl die ja jetzt etwas mal, kritisch bewertet wurde in letzter Zeit, auch in Frage kommen können bei diesen vielen Lesern. Und dann ist es immer schwierig für die Studierenden, Entscheidungen zu treffen und sich zu orientieren in diesem Spektrum. Und die wünschen sich natürlich auch Beratung und Diskussion. Und es ist auch für mich immer sehr, sehr lehrreich, da wir nicht wissen, welche Klasse wir jetzt wieder im Projekt haben. Und wir auch unsere Präkonzepte immer wieder mal auf den Prüfstand stellen müssen und auch merken, dass die Forschungslogiken, die sehr gut begründete Ergebnisse liefern, nicht immer so ganz einfach zu übersetzen sind in Handlungsideen für Unterricht. Dass man dann auch manchmal Ratlosigkeit zulässt und sagt, gibt nicht die Patentrezepte und wir probieren jetzt etwas. Und die Studierenden bekommen die Gelegenheit, da auch in Anführungszeichen Risiken einzugehen, etwas zu entwickeln. Und dann am zweiten Projekttag wird diese Fördermappe übergeben den Kindern. Es wird begründet, es gibt auch Lerngespräche, also wie man quasi das Kind erlebt hat am ersten Tag, welche Ergebnisse vorliegen. Ich lade die Studierenden auch ein, über Ziele zu sprechen, über Zielsetzungen, ob die Kinder sich Ziele setzen, wie sie sich selbst einschätzen, wo sie gerne wären in einigen Wochen. Das läuft sehr individuell ab und da bekommen wir auch nicht alles mit. Und das ist gut so, denn es entstehen da tatsächlich Beziehungen zwischen den Studierenden und den Kindern. Dieses Schuljahr war ich dabei in der fünften, in der Mittelschule. Wir haben alles besprochen und abmoderiert und dann hat sich noch mein Kind gemeldet. Und dieses Kind hat sich einfach von sich aus bedankt für diese Lesemappe, die es bekommen hat. Und es war dem Kind so wichtig. Und diese Kinder waren einfach, also rührend, also man hatte so Mittelschulklischees oder so Vorstellungen von Schularten, aber das war eben ja genau das Gegenteil der Fall. Also die Kinder freuen sich über diese Zuwendung und die finden es hochspannend, dass sich da jetzt jemand mal Zeit nehmen kann, nur für sie sich Gedanken zu machen. Ja, das sind Partnerschaften, die entstehen. Man überlegt gemeinsam, was könnte ich tun, um mich da zu verbessern. Der dritte Projekttag ist für die Schulen, die Gelegenheit haben zu kommen. Die laden wir ein an die Universität. Wir haben ja eine Laborgemeinschaft. Das heißt Scola, Sprach- und Kognitionslabor. Und da gibt es verschiedene Räume und Möglichkeiten, es dann für die Schülerinnen und Schüler ansprechend zu gestalten. Und da kommt es eben zur Abschlussdiagnostik, also auch wieder informelle und standardisierte Verfahren, aber auch zur Besprechung der Ergebnisse der Lernmappen oder der Lesemappen. Und auch eine Schlussreflexion. Und da passieren auch Effekte, die wir nicht intendiert haben, weil sie nach Effekten gefragt haben. Klar, die Lesewerte gehen rauf und sind, wie wir es kennen, also Effektstärken zu finden, wie aus der Forschung. Es passiert auch so, dass Studierende des zum Beispiel des Grundschullehramts an der Mittelschule in dem Projekt sind und fragen, was sie tun können. Also dass ich habe eine Studierende, die ist jetzt mit den Schülern in die gegenüberliegende Bücherei und hat den Leseausweise besorgt und sorgt dafür, dass die an die Literatur rankommen, die denen jetzt gefällt oder die aufgrund des Projektes interessant geworden ist. Und hoffen wir, dass das zu was führt. Also es gibt auch den Wunsch, da häufiger hinzugehen, also über die Seminarverpflichtung hinaus. Und dafür suchen wir derzeit mit Stiftern auch tatsächlich ein Tutorensystem zu verstetigen oder nachhaltig zu bekommen. Das ist nicht so, dass aus diesem großen Aufwand, der in den Seminaren entsteht, auch sowas wie nachhaltigere Strukturen entstehen können. Und es sind Studierende da, die wollen dann auch weiterarbeiten. Und das ist auch gut, weil die Schulen brauchen das auch. Also die Personalmangel ist gerade an den Mittelschulen hoch, die sind arg belastet und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Was man ja da sehr heraushört, also dass es das auf allen Seiten, also einmal von der Schule, aber auch von den Schülern und Schülerinnen ja den Bedarf gibt, dass man mehr Zeit hat. Das heißt ja natürlich, also eine Lehrkraft kann das vielleicht auch gar nicht immer leisten, diese sehr individuellen Trainings zu machen und dann vor allem auch regelmäßig die Diagnostik und das Feedback zu geben, was die Kinder ja auch nochmal motiviert. Also da ist ja schon die Frage, bräuchte man wahrscheinlich auch neue Formen der Unterrichtsgestaltung oder würde es vielleicht auch hilfreich sein, wenn man sagt, also gerade wenn es ums Lesen geht, bräuchte man vielleicht auch eine Auflösung oder eine Herauslösung aus dem Klassenverband, um zu sagen, da könnte man die Kinder clustern und könnte die Leselevels für ihr Leselevel nochmal trainieren, wenn man mehr in so Mentoring-Form übergehen würde, was natürlich heißt,
Ja.
die Schule bräuchte dauerhaft eben noch Unterstützung von ja, entweder Studierenden oder ja, von qualifizierten Personen.
Ja, also das ist ein Riesenthema. Ich glaube natürlich, alles kann helfen. Also es gibt ja den Bundesverband Mentor, die ja diese Partnerschaften ehrenamtlich organisieren. Das ist ein fantastisches Projekt. Es gibt regionale Initiativen von Lernpartnerschaften und andere Dinge. Aber es ist tatsächlich so, dass im Kerngeschäft an den Schulen natürlich die Unterstützung. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Ich könnte da jetzt weit ausholen, aber an einem konkreten Beispiel, eine Schule mit Inklusionsprofil bekommt eigentlich eine Ressourcenzuweisung in Form von Stundendeputaten von Sonderpädagogen, also Experten für inklusives Lernen. Die stehen in der Tabelle, aber aufgrund von Krankheitsversorgung, Unterversorgung entfallen die häufig an den Schulen. Das heißt, die Schulen haben größere Herausforderungen, haben aber die Standardressourcen nicht mal, also die nötig wären, um das halbwegs gut zu managen. Das muss man ansprechen, das ist ein Problem. Und ja, natürlich kann man nicht vom Ideal der Individualisierung ausgehen. Und es gibt auch Paradoxien, wenn man zu streng differenziert, ja, und das kann Kinder wieder isolieren, ja, wenn wir diese Lerngruppen zu weit treiben. Also wir brauchen soziales, kooperatives Lernen und eine Verschränkung auch. Und das ist schon richtig. Aber es gäbe viele, viele Möglichkeiten, die Synergien noch zu verbessern. Und das wäre für mich auch, dass die Systeme Universität und Schule noch mehr Möglichkeit bekommen, wirklich zu kooperieren und auch modellhaft Sachen zu entwickeln, die dann wieder skaliert werden können, ja, und ins System kommen können. Also eine Antwort ist natürlich auch immer Selbstregulation und selbstregulative Lesetrainings. Die haben großen Vorteil, die gibt es auch zunehmend, ja. Die erfordern aber auch einen hohen Aufwand bei der Einführung, sind dann aber sehr wirksam, wenn die Kinder es gelernt haben, ihr eigenes Lernen zu monitoren und sich Ziele zu setzen und die Strategien, die sie verwenden, anzupassen. Aber ja, wir bräuchten da tatsächlich, wenn wir das ernst nehmen, für die Lehrkräfte viel mehr Unterstützung. Also ich sehe einige Idealisten, es sind auch die, die dann mit uns kooperieren, weil die sich noch orientieren können und wollen. Ich sehe aber auch viele, die so überlastet sind, mit Unterrichtsversorgung, mit Verwaltungsaufgaben, die einfach schlichtweg nicht können, es sich nicht leisten können, darüber nachzudenken, wie man Dinge anders organisieren könnte oder kann. Einige Schularten, die bräuchten weit mehr Unterstützung und Versorgung. Und das wird ein großes Problem werden. Aber ja, wir machen es dort, wo wir es können. Wir machen das auch von Seite der Universität derzeit ohne Mittelausstattung. Also wir machen es on top, weil es uns ein Herzensanliegen ist. Aber wir können es auch nur in einem gewissen Umfang machen. Und der Charme dieses Projekts ist, wir gehen tatsächlich dreimal an die Schulen selber, auch die Dozierenden. Also ich gehe mit meinem Seminar und die Mitarbeiter mit ihren Seminaren wirklich rein und nicht nur auf dem Papier. Und das hat halt Grenzen. Ja, also dann zeitlich, das ist zusätzlich zu den üblichen Praktikumsphasen, die wir betreuen müssen. Und es wäre für mich höchst reizvoll, wenn es da Förderinitiativen dazu gäbe, weil ich glaube, die üblichen Probleme bei Transfer und Dissemination ist einfach die Phasenverschiebung. Und der Trickle-Down-Effekt, es ist einfach aus der Erfahrung heraus nicht so einfach. Also diese multiprofessionellen Teams und Learning Communities die Gelegenheit zu geben, mal wirklich über Jahre zusammenzuarbeiten, ist meiner Meinung nach sehr, sehr vielversprechend, ja, weil es in beide Systeme wirkt. Auch wir an der Universität müssen viel mehr lernen und in Frage stellen. Nur nochmal das Beispiel Inklusion zu nennen. Es gibt Kollegen, die sagen, ja, wir brauchen eine ganz andere Diagnostik. Also wir können unsere standardisierten Verfahren zum Großteil in inklusiven Kontext nicht verwenden. Wer jetzt zum Beispiel mir bekannt, Kollege Gebhardt, Universität Regensburg, der Items oder Tests entwickelt hat, die auf Item-Response-Theorie aufsetzen, einfach um die Niveauschichtungen überhaupt abzufangen in den Klassen und Rückmeldung auf Lernverläufe möglich zu machen in inklusiven Kontexten. Da fehlen uns tatsächlich in den Fachdidaktiken noch Mittel und Erfahrungen damit. Also das wird eine Riesenherausforderung sein. Ja, das ist so eine Antwort, die man geben kann. Also das, was es gibt, gut zu nutzen. Aber eigentlich muss man wirklich sagen, die Lehrkräfte bräuchten viel mehr Unterstützung. Ja. Oder auch wirklich auch Freistellung für Fortbildungsphasen, also wirklich das Thema Fortbildung ernster zu nehmen. Die fehlen natürlich dann in den Schulen, ist klar. Aber ich wäre da dafür, im Kern wirklich den Schulen zuzuhören, die wissen, was fehlt, und das ernst zu nehmen. Ja, wenn man dann wirklich in die Schulen kommt, denkt man sich, oh Gott, kann ich auch noch 4 Stunden übernehmen? Oder so, wenn man sieht, welche Notstände teilweise dann auch vorliegen. Ja.
Ja, das heißt also, eigentlich müsste man schon für ein Forschungs- oder ein Projektdesign genau das machen. Also man müsste in den Austausch kommen an den Schulen mit den Lehrkräften und so viel Unterstützung wie möglich auch planen, wie ich das so raushöre,
Ja,
dass Sie
ja.
ja jetzt auch sagen, wir unterstützen da gerne und Sie müssen ja vorher auch schon Ihre Rahmenbedingungen an der Uni sich anschauen. Dann muss die Schule zurückspiegeln, in welchem Rahmen können Sie das leisten und wie brauchen Sie die Hilfe? Also da sehe ich schon oder ich höre das raus, dass da dieser produktive Austausch wichtig ist. Aber die Frage natürlich auch immer, wie kriegt man das hin? Also wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch vielschichtig, aber ganz kurz aus meiner Erfahrung, es gibt dann Ausschreibungen, also Förderlinien und es entstehen Antragsideen und man erhofft, dass da Passungen zu finden sind. Und dann machen wir das so, dass wir schon früh in der Phase der Antragserstellung mit den Schulen sprechen, holen die mit ins Boot, soweit sie können, ja, also überhaupt damit mitzudenken und prüfen es ab. Aber eigentlich ist so eine Phase der Antragstellung nicht ausreichend dafür, das wirklich ernsthaft zu betreiben. Also wirklich wünschenswert wären für mich so wirklich über mehrere Schuljahre sich erstreckende Phasen, wo man Kooperationsstrukturen aufbauen kann. Also da braucht es eine Induktionsphase, wo man anfängt, überhaupt mal festzustellen, was vorliegt, ja, ganz knapp gesagt. Und auch die Lehrkräfte mit reinzunehmen in die Betrachtung und in die Projektzieldefinierung, weil deren Perspektive häufig zu Recht auch noch etwas anders gelagert ist als die Forschungslogiken der Uni. Also wir wollen quantitative Daten, wir wollen möglichst wenig Verlust bei Längsschnittstudien, wir wollen valide, reliable Messungen und repräsentative Zahlen. Und die Lehrkräfte haben ihre Klasse und also quasi ihre Klumpenstichprobe, würden wir sagen, und haben ganz andere Perspektiven. Aber es wäre so, dass man gemeinsam die Forschungsfragen auch verhandelt und anpasst. Also wie es zum Beispiel bei Action Research der Fall wäre. Und das aber auch wirklich in wechselseitiger Beratung. Das heißt nicht, dass das völlig beliebig ist und eine Blackbox. Ich glaube, der Möglichkeitsraum ist klar. Beide Seiten wollen sicherlich wissen, wo liegen, wie sind die Lesekompetenzausprägungen bei meinen Kindern? Welche Verfahren sind vermutlich wirksam? Treffen wir gemeinsam Förderentscheidungen? Wollen wir, bei welcher Gruppe wollen wir wissen, ob sie wirksam war? Was müssten wir tun, um vorher, nachher quasi hinzuschauen, also zu diagnostizieren? Und was machen wir dann, wie evaluieren wir diese Wirksamkeit und treffen wir darauf basierend neue Entscheidungen? Und das wäre meiner Meinung nach ein Boost, ein möglicher Boost wirklich für wirksamere Leseförderung. An dem Beispiel und in wirksamen Interventionen die sich über 7 Wochen beispielsweise erstrecken, finden wir Effektstärken, die oft das Dreifache, also über 1 liegen. Und wenn man das jetzt umrechnet in Zeit, die man investiert und was man bekommt, ein Schuljahr hat vielleicht, ich weiß nicht, müsste jetzt durchrechnen, 40 Wochen, 38 Wochen. In einem Fünftel des Schuljahres kann man ungefähr das Dreifache der Normalentwicklung im System, sage ich jetzt mal, erreichen. Es ist das 15-fache und das ist natürlich jetzt eine ganz einfache Übersetzung der statistischen Daten. Aber es heißt ja, das macht, weil Sie gefragt haben, auch mit Diagnostik, es macht ein, es kann, wenn man es trifft, was gerade sehr wirksam ist, einen fundamentalen Unterschied machen. Also auch Zweitsprache-Schüler, haben wir in Trainings gesehen, können Riesenfortschritte machen, wenn die Maßnahmen eine gute Passung aufweisen. Und da ist es aber so, man kann nicht erwarten, dass Lehrkräfte, die im Alltag, im Unterrichtsalltag sind, diese Mittel und diese Perspektive entwickeln können. Das hätte ich war auch Lehrkraft, war Lehrer, hätte es auch nicht gekonnt und wäre auch gar nicht so weit gekommen, es so zu wissen überhaupt. Und umgekehrt können auch Disseminationsideen, die jetzt auf Fortbildungen basieren oder auf Publikationen oder man macht Handreichungen, auch nur begrenzt wirksam sein, denn es fehlt quasi dieser Schritt, das jetzt in Handlungen münden zu lassen, gemeinsam in Entscheidungen. Und das geht meiner Meinung nach nur wirklich in engen Kooperationen. Wird jetzt spannend, in Bayern gibt es ja jetzt Philby 2, 3 und 4, also wirklich sehr gut konzipierte Lesetrainings, ob die wirksam sein werden, ja, im System, also und was es bräuchte, dass sie so eingesetzt werden, wie es gedacht ist und dass sie an die richtigen Kinder kommen, ja, und so. Das ist dann nochmal die zweite Frage.
Eigentlich bräuchte man so eine richtige Nachhaltigkeit zu sagen, die Forschung und Praxis planen gemeinsam über mehrere Jahre, schauen sich das immer wieder an, haben die Möglichkeit, bestimmte Trainings vielleicht zu justieren oder Unterricht umzugestalten. Aber man bräuchte eigentlich einen langen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum, als es im Moment der Fall ist, um wirklich zu sagen, da kann man dann dauerhaft und wirklich nachhaltig die einzelnen Schulen unterstützen. Und es kommt dann auch da an. Also Lehrkräfte haben dann überhaupt erst die Möglichkeit zu sehen, können wir den Unterricht umbauen, welche Arbeitsbelastung haben wir, was bräuchten wir vielleicht noch an, wie Sie ja schon gesagt haben, die Bibliothek hatten Sie genannt, vielleicht außerschulische Kooperationen, wo man dann auch da vielleicht nochmal unterstützendes Personal bekommt, was dann bestimmte Sachen weiter umsetzt oder wo man eben auch sagen kann, da können die Kinder am Nachmittag vielleicht hingehen und haben dann auch die Möglichkeit, da wieder anzuknüpfen, je nachdem, von welcher Schule sie dann vielleicht kommen. Also da.
Ja, und noch eben diese Idee, dass Studierende ihre Lerngelegenheiten auch produktiv nutzen können. Sowas. Und beispielsweise trifft die Lehrkraft die Entscheidung, diese 5 Kinder bräuchten jetzt Tandem lesen, aber bitte auf einem vereinfachten Textniveau für die 3. Klasse, obwohl sie in der 5. sind. Und sie sollten nicht zu lang sein, die Texte, und gut wäre diese Thematik. Und dann kann eine Studierende in unserem Seminar das nach diesen Anforderungen konzipieren, also die Lehrkraft dahingehend unterstützen, dass sie ein adaptives Lesematerial erstellt und es zur Verfügung stellen und selber beobachten mit der Lehrkraft, was dann passiert beim Einsatz. Und ich wünsche mir auch neue Studienarchitekturen fürs Lehramtsstudium. Ich hoffe tatsächlich, dass sich jetzt, es deutet sich ja an, dass das Reformbemühungen da sind. Es gibt Gespräche in den Ländern und es gibt Initiativen dazu. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Ausbildungsstrukturen auch modernisiert werden können. Es ist dringend nötig. Österreich hat es schon lange geschafft. Die haben die Pädagoginnenbildung neu, heißt es dort, durch diese Reform tatsächlich zeitgemäße Lehramtsstudiengänge entwickelt. Die sind hervorragend und wir müssten da eigentlich auch noch hinkommen. Dann würden noch mehr dieser Synergien möglich werden. Und wir haben dann quasi simulierte Lernumgebungen oder echte und simulierte Lernumgebungen für die Studierenden Also, wo sie dann tatsächlich ihre Professionskompetenzen noch nicht als Alltagsbewältigung entwickeln müssen, sondern auch noch Zeit haben, reflektierter und etwas entschleunigter vorzugehen. Also, dass wir dann ja, diese reflektierte Praxiserfahrungen haben, wo wir auch wissen, die sind sehr wirksam bei der Professionskompetenzentwicklung.
Ja, also Ihre Wünsche haben Sie ja schon genannt, aber da würde ich vielleicht noch mal fragen, worauf freuen Sie sich denn in diesem Jahr besonders in den Projekten, aber vielleicht auch gibt es Meilensteine, die jetzt noch bevorstehen?
Meilensteine für mich sind jetzt tatsächlich aus unseren Projektstrukturen auch quasi eine Skalierung, also eine Finanzierung, Drittmittel zu bekommen zu können, um das quasi auf eine breitere Basis stellen zu können. Und ja, und ein kleiner Meilenstein ist, nächsten Dienstag kommt diese 5. Klasse aus der Mittelschule und da würde ich selber auch nochmal so ein kleines Lesetheater inszenieren, weil die Kinder einfach wirklich auch sehr dankbar sind drum und da freue ich mich drauf, die wiederzusehen, zu schauen, wie es ihnen gegangen ist mit dem Lesetraining.
Das klingt doch sehr schön und vor allem wie schön, dass die Klasse kommt und es dann ganz anders ist, als es sonst der im Büro und in der Forschung manchmal so ist.
Ja.
Ja, also ja, vielen Dank für diesen sehr guten Austausch und ich würde sagen, wir begleiten Sie einfach weiter, berichten immer mal wieder, was so passiert in Ihrem Fachbereich, Herr Pisarek.
Vielen Dank für Ihr Interesse und für dieses Gespräch und hat mich sehr gefreut.